5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission out of control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Folge 12
von unserem Podcast Mission Out of Control, oder?
Ja, ich glaube schon. Wir sind Dirk Freudenthal
und Holger Trocher.
Und hier sind der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks
in Nieder...
Nee, ein Wort nur, in. Wir sind der Podcast vom
Evangelisch-Lutherischen Missionswerk
in
Niedersachsen.
Siehste, klappt doch. Heute machen wir mal eine ganz besondere Folge, weil ich werde mich gleich wegbeamen.
Und wohin?
Ja, du bleibst hier hocken und ich werde weggebeamt. Was hältst du denn davon?
Aber ich heiße nicht Scotty, ne?
Nee, Scotty hat doch nicht gebeamt. Das war die Frau, die hieß anders. Den Namen kenne ich aber nicht mehr.
Bei Enterprise hieß das doch mal Scotty, beam me up, oder nicht?
Ist das so?
Ja. Und du wirst ja auch nach oben gebeamt in dieser Folge, oder nicht?
Ich werde nach unten gebeamt in ein Büro von deinem Chef.
Der unten sitzt? Seit wann das denn?
Naja, so ist das manchmal. Wer sagt denn jetzt? Scotty, nein, Dirk, beam me up, sage ich mal. Dirk?
I beam you up.
Heute sitze ich in einem richtigen Chefbüro. Neben mir ist ein richtiger Chef. Nennen Sie sich auch Chef?
Nein, ich würde mich nicht Chef nennen. Formell bin ich Geschäftsführer, trage meine Verantwortung, aber ich sehe mich nicht als Chef und lasse mich auch nicht als Chef anreden.
Sie sind Holger Nierlich und Sie sind ja der Geschäftsführer, haben Sie schon gesagt. Was macht so ein Geschäftsführer von einer Mission?
Naja, das ist sicherlich nicht ganz einfach. Ich kümmere mich um all die Dinge, die nicht direkt mit inhaltlichen Arbeiten zu tun haben. Ich bin verantwortlich für Personal, für Orga-Themen, IT, Sicherheitsfragen, die damit zusammenhängen, aber auch natürlich Personal. Und wir sind als Geschäftsführung Finanzen unterstützend für die Bereiche tätig, die die eigentliche Arbeit machen, die also mit unseren Partnerkirchen arbeiten, die im Rahmen der Werkstatt Ökumenisches Lernen mit Jugendlichen arbeiten, Freiwilligenprogramm. Wir sind unterstützend, helfen denen und da, wo es erforderlich ist, sind wir auch Sparringspartner, wenn es Fragen geht, gerade beim Thema Finanzen.
Wenn ich Sie fragen würde, können Sie sich einfach mal in 3-4 Sätzen vorstellen? Was würden Sie sagen?
In 3-4 Sätzen, 60 Jahre alt, 40 Jahre in der Sparkassenorganisation als Sparkassenkaufmann, Bankkaufmann gearbeitet, Vater einer Tochter und glücklich und zufrieden, jetzt hier zu sein in Hermannsburg im Elm.
Kommen Sie aus der Gegend oder kommen Sie ganz woanders her eigentlich?
Oh, das muss ich jetzt zweigeteilt beantworten. Gebürtiger Ostwestfale und seit 1997 in Sachsen beruflich beheimatet und seit ungefähr 20 Monaten hier. Also es ist halber Weg wieder zurück in die alte Heimat.
Das ist ja schon was Besonderes hier in der Lüneburger Heide. Hier ist nicht so viel los, aber es ist schön, es ist ein Spannungsbogen zwischen, ja, es könnte langweilig werden, es ist irgendwie schon sehr schön, oder?
Ja, es ist landschaftlich wirklich sehr schön und langweilig ist es mir noch nicht geworden. Man hat es ja nicht weit in die nächsten größeren Städte wie Celle, Hamburg, Hannover, ist ja alles in der Nähe. Und ich kenne das aus Sachsen, ich komme aus einem kleinen Städtchen in der Nähe von Chemnitz. Habe 60, 70 Kilometer bis nach Dresden, bis nach Leipzig gehabt. Also ich kenne das Thema, ländlich zu wohnen und genieße das auch, dass auch mal Ruhe ist, wenn man abends nach Hause kommt und die Füße hochlegen kann und nicht rechts und links der Bär tobt.
Und das Heideschaf im Hintergrund genutze ich nie. Das wird nicht, was macht das? IA macht es auch, es fällt mir gar nicht ein, es ist zu warm, ich kriege es nicht hin, was macht das Schaf?
Also ich vermute mal, Sie meinen, dass das Schaf Mäh macht. Aber auch das höre ich nicht bei mir in der Wohnung.
Gleich mehr über Sie. Jetzt will ich erstmal hören, was so junge Menschen meinen. Was könnte so ein Geschäftsführer von einer Mission machen?
Jetzt bist du dran.
Was macht wohl so ein Missionsgeschäftsführer? Hast du eine Idee?
Oh, ich hoffe, dass er mich vernünftig nach Südafrika bringt und dafür aufpasst, dass ich auch wieder zurückkomme.
Ansonsten eine Idee, was er so tun könnte?
Ich glaube, er ist zuständig für die Kommunikation und den Austausch zwischen uns Deutschen und den anderen Ländern.
In unserer heutigen Folge haben wir den Elm-Geschäftsführer zu Gast. Was macht so ein Geschäftsführer deines Erachtens?
Wahrscheinlich organisiert er erstmal dieses Gesamt und repräsentiert wahrscheinlich auch die Organisation an sich. Ich kann mir vorstellen, dass halt viele Kontakte und vor allem auch alle Kontakte so mehr oder weniger über ihn laufen, dass er darüber entscheidet. Aber wahrscheinlich wird er sich einfach dafür einsetzen, irgendwie Gelder für Missionen frei zu machen, Leute zu kontaktieren und halt wieder den christlichen Glauben irgendwie weiterzutragen und mit Menschen in Kontakt zu treten und darüber zu reden.
Danke, ob das stimmt, hören wir jetzt.
Kritisch, kreativ.
Ich habe sechs Monate vollzeitig durchgelernt.
Weil in Honduras die Situation von den Frauen sehr, sehr schrecklich ist.
Unser Interviewpartner.
Das Land ist echt schön.
Mission bedeutet ein Auftrag.
Und da sind wir wieder im Chefbüro. Hier ist kühl bei Ihnen. Wir sind nämlich, diese Folge haben wir aufgezeichnet, zur Zeit, als es gerade eine Hitzewarnung gibt und draußen gefühlte 36 Grad schon jetzt morgens um 10 sind. Ist Ihnen auch warm?
Ja, mir ist auch warm und eigentlich zu warm, aber mein Büro liegt günstig. Ich habe eine schöne Magnolie vorm Fenster, die viel Schatten wirft und wahrscheinlich eines der kühlsten Büros in der Geschäftsstelle des Elms, kann ich mein eigen nennen sozusagen.
Durchdachte Sache. Als Geschäftsführer kann man sich das Büro aussuchen und gleich haben Sie den Baum gesehen vor dem Büro und sich das genommen.
Hm? Nee, das ist schon immer das Büro der Geschäftsführer, seit vielen Jahren Büro der Geschäftsführer gewesen. Ich habe das sozusagen nur von meinen Vorgängern geerbt. Die müssen das aber schon gut geplant haben.
Was macht denn so ein Geschäftsführer vom Elm? Sie kommen hier oder Sie stehen morgens um 5, 6, 7 auf und dann? Was passiert dann?
Naja, nach einem mehr oder weniger ausgiebigen Frühstück hier ins Büro, eine kurze Abstimmung mit meiner Assistentin, was ist passiert, was hat sie auf dem Zettel, was habe ich auf dem Zettel, meistens so 15, 20 Minuten, da sind wir damit durch, dann wissen wir gegenseitig, was auch am Tage zu tun ist. Naja, und dann Posteingang, E-Mails beantworten, viele Telefonate führen auch gerne mal im Haus rumlaufen, persönlich mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen, weil da kann man viele Dinge sehr viel einfacher klären als per Mail oder per Telefon. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, persönlich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Nun kommen Sie ja eigentlich jobmäßig aus einer ganz anderen Welt. Ich nenne das Ganze hier mal Non-Government Organization. Kann man das sagen zum Elm?
Ja, ja, klar. Wir sind ja als Stiftung auch Spendenquittungsberechtigt, wie man so schön sagt. Und wir sind eigentlich eine NGO, ja.
Sie kommen aber klassischerweise aus dem, in Anführungszeichen, brutalen Bereich des Bankings.
Ja, ich habe eine fast 40-jährige Karriere in der Sparkassenorganisation hinter mir. Habe dort auch gelernt und Aus- und Fortbildung genossen. Und ja, es ist schon was ganz anderes, jetzt in einer Stiftung, einem kirchlichen Missionswerk zu arbeiten. Vieles kommt einem aber auch bekannt vor. Das liegt zum einen daran, dass viele meiner jetzigen Themenbereiche ich schon in der Sparkasse auch verantwortet habe. Und Bürokratie kennt man in kirchlichen Organisationen genauso wie in einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, was einen manchmal die Haare zu Berge stehen lässt, wie viel man dokumentieren und nachweisen muss und das einen daran hindert, das zu tun, was man eigentlich auch gerne machen würde, mal strategisch Dinge weiterzuentwickeln.
Nun stelle ich mir so naiv vor, wenn man in der Bank oder in der Sparkasse arbeitet, da handelt man auch mit Aktien, da dreht man Menschen, Rüstungsaktien und Ähnliches an. Wahrscheinlich ist das ein bisschen naiv von mir, aber ist es so gewesen?
Also ich selber war die letzten Jahre nicht für das direkte Kundengeschäft zuständig, hatte eine Kompetenz für die Eigenanlage der Sparkasse, also hat man schon auch strategische Entscheidungen mitgetroffen, wie Gelder angelegt werden. Aber dass ich das letzte Mal dienstlich eine eigene Aktie gehandelt habe, es ist mindestens 15 oder 20 Jahre her.
Aber dennoch ist es ein Unterschied. Sie haben für eine Profit-Organisation gearbeitet, die darauf aus ist, am Ende des Tages Gewinn zu erzielen. Und hier sind Sie ja eigentlich bei einer Organisation, die darauf aus ist, ja, wie sagt man, Frieden zu schaffen.
Ja, jetzt ist immer die spannende Frage, ist eine Sparkasse am Ende eine klassische, rein gewinnorientierte Institution? Das Selbstverständnis ist etwas anderes. Klar müssen auch Sparkassen Geld verdienen, um Mitarbeiter zu bezahlen, Eigenkapital zu wirtschaften. Am Ende müssen wir natürlich auch als Elm, als Missionswerk natürlich darauf achten, dass Geld reinkommt, weil ohne Geld, das reinkommt, können wir nicht tätig werden in unseren Partnerkirchen, in den Trägerkirchen. Von daher ist es kein originäres Ziel, Gewinn zu erwirtschaften, aber ohne Geld, das reinkommt, können wir halt auch nicht tätig werden.
Der Podcast, der lieber fragt als predigt.
Aber wenn man so einen Wechsel macht von der Bank zur Mission, dann hat man doch wahrscheinlich irgendwelche Vorstellungen. Ich möchte künftig mehr Gerechtigkeit in die Welt bringen oder ich möchte künftig mehr Frieden in die Welt bringen. Was waren so Ihre grundsätzlichen Überlegungen, was könnte passieren, wenn Sie plötzlich Geschäftsführer der Mission werden?
Also mein Hauptantrieb, mich hier zu bewerben, war für die letzten Jahre meines Berufslebens nochmal was ganz anderes zu machen. Raus aus 40 Jahren Sparkasse mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und Aufgaben und die Tätigkeiten des Elms zu unterstützen. Wir sind ja als Geschäftsführung eine unterstützende Einheit für die inhaltlich arbeitenden Abteilungen und dort auch Einfluss nehmen zu können, Richtungen vielleicht auch mitzubestimmen, die dazu führen, dass es auf der Welt vielleicht ein klein bisschen besser wird.
Sie haben sich auch vorher schon politisch engagiert oder gesellschaftlich engagiert.
Ja, das habe ich vorher auch schon gemacht. Bin in diversesten Vereinen tätig, von einem Verein, der heißt Bündnis gegen Extremismus in Mittelsachsen, also ein sehr politisches Thema, was ja gerade der Rechtsextremismus eine große Herausforderung gerade auch in Sachsen ist, aber auch in anderen sozialen Einrichtungen bin ich tätig gewesen, bin Lions-Mitglied seit vielen, vielen Jahren und war also auch schon dort karitativ sozial engagiert, was mir den Wechsel vielleicht auch ein bisschen einfacher gemacht hat oder auch nochmal dazu beigetragen hat, zu sagen, mal raus aus dem Bankerwesen, aus dem Sparkassenwesen, rein in etwas NGO-mäßiges, um dort etwas bewegen zu können.
Nun macht ja das Elm hier in Niedersachsen eine ganze Menge Projekte auf der ganzen Welt. Gibt es so ein Lieblingsprojekt, wo Sie gleich am ersten Tag gesagt haben, boah, das ist verdammt spannend?
Nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe ja den Vorteil oder die Herausforderung, dass sämtliche Projektverträge, die dann nach einem Entscheidungsprozess mit den Partnern geschlossen werden, bei mir über den Tisch gehen. Also ich schon sehr viel lesen kann und mitbekomme, was dort ist. Was mir besonders wichtig ist, ist natürlich immer dieses Thema der Befähigung und Hilfe zur Selbsthilfe, um dort dann am Ende die Partner in die Lage zu versetzen, Dinge auch selber weiter zu entwickeln und nicht am Gängelband zu führen. Also wir haben da eine sehr spannende Situation, dass wir versuchen, unsere Partner in die Lage zu versetzen, dann Projekte auch selbsttätig weiterzumachen, nur dort zu unterstützen, meistens finanziell zwar auch oder mit Input, mit Manpower oder Frauenpower, aber immer mit dem Hintergedanken, das Projekt sollte auch dann weiterlaufen, wenn wir nicht mehr da sind.
Haben Sie denn das Gefühl, weil die Staffel steht unter dem groben Schlagwort Frieden, dass Sie hier tatsächlich so ein bisschen Frieden in der Welt schaffen können?
Wir werden nicht die großen Krisen dieser Welt lösen, aber ich denke, durch kleinere Projekte, die Leute befähigen, auch zu Hause in ihren Ländern bleiben zu können, für bessere Lebensverhältnisse zu sorgen, führt natürlich dann auch dazu, dass vielleicht die Neigung zu streiten geringer wird. Und ich denke schon, dass wir auch in dem Kontext ein wenig zum Thema Frieden mit beitragen. Und wir haben in den letzten Jahren ja sehr viel auch in Flucht- und Migrationsprojekten, gerade im globalen Süden, also hauptsächlich in Afrika, gemacht, um auch Folgen von Kriegen, von Vertreibungen für die Betroffenen etwas abzumildern und dort auch Hilfe und Unterstützung zu geben.
Eine spannende Begleiterscheinung Ihres Jobs könnte sein, auch das vielleicht wieder eine etwas naive Frage, dass man in der Welt rumkommt, oder?
Naja, nicht so, wie das vielleicht auf der innerlich arbeitenden Seite ist, aber ich war im letzten Jahr zum Beispiel in Südafrika. Wir hatten dort eine Partnerkirchenkonferenz und im Vorfeld waren wir mit dem Länderreferenten unterwegs, haben uns unsere Partnerkirchen vor Ort mal angeschaut, haben Projekte besucht. Klar, gelegentlich ist das auch ein Teil dessen, aber es ist eine andere Art zu reisen, als wenn man als Tourist unterwegs ist, der, ich sag mal, die schönen Seiten der Länder sieht, wir haben ja Projekte eher in Problemregionen, dort wo Kirchen wirklich an der Basis arbeiten, die wir unterstützen. Und da gewinnt man ganz andere Eindrücke, als wenn man so wie in Südafrika in Kapstadt oder in Johannesburg am Strand liegt oder durch den Krüger Nationalpark fährt. Ist sicherlich schön, aber es ist nicht die Wirklichkeit dessen, was in den Ländern unserer Partnerkirchen passiert.
Ja, wenn man diese Leute ranzukommen, muss man ja eigentlich auch die Sprache dieser Menschen sprechen vor Ort. Das ist ja ganz schwierig. Also in Südafrika zum Beispiel Afrikaans. Sprechen Sie Afrikaans?
Nein, ich spreche kein Afrikaans. Wir haben zum Glück einen Länderreferenten, der lange Jahre in Afrika oder in Südafrika auch tätig gewesen ist, der auch jetzt noch viel drüben ist, der also auch Afrikaans und Kiswahili spricht. Ich selber versuche es dann in Englisch, das klappt meistens auch ganz gut mit unseren Partnern. Also Englisch ist da wirklich die Weltsprache, mit der man sich verständigen kann.
Sie werden hier, auch wenn Sie nicht reisen, viele spannende Menschen treffen. Lassen Sie doch mal die letzten 2 Monate so ein bisschen Revue passieren. Wer war da?
Oh, die letzten 2 Monate war relativ wenig für mich. Da, wen ich auf dem Kirchentag zum Beispiel getroffen habe, war ein Bischof aus Indien, der dort war. Ich habe den Vorsitzenden des All African Church Congress getroffen, der auch Gast von uns beim Kirchentag gewesen ist. Wir haben zwei ökumenische Mitarbeiterinnen, die in Kirchgemeinden tätig sind. Eine kommt aus Südafrika, die andere kommt aus Brasilien. Auch dort ist es immer wieder spannend, mit diesen Leuten zu sprechen und sich auszutauschen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wo sehen Sie persönlich die Unterschiede zwischen Ihrem Heimatland und dem, wie es hier abläuft, aber auch für mich dann kennenzulernen, was sind dann wirklich die Probleme, die dort vor Ort das ist, was bewegt, was dann ja auch wieder Einfluss in unsere Arbeit findet.
Nun können Sie eigentlich hier nur arbeiten, wenn viele Leute in der Kirche sind oder wieder zur Kirche kommen. Sind Sie da auch involviert in die Arbeit, Leute wieder für die Kirche, für die Mission, für christliches Arbeiten zu begeistern?
Ja, im Rahmen unserer täglichen Arbeit und den Überlegungen des Missionsvorstandes, wie wir auch unsere Arbeit nach außen promoten können, weil ich sage immer, tue Gutes und rede darüber, der Spruch stammt nicht von mir, aber auch das ist natürlich ein Beitrag unsererseits, wenn wir das, was wir tun, noch besser nach außen darstellen können, Leute vielleicht dazu zu animieren, die Kirche nicht zu verlassen. Oder vielleicht sogar zurück in die Kirche zu gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Herausforderung für uns im Thema Fundraising, Spendenakquise, auch dort uns darzustellen und zu präsentieren, um dort auch Mittel einzuwerben. Und das sind ja auch Gelder, die nicht nur von Kirchenmitgliedern kommen. Da sind wir ja ganz offen bei dem, wer uns da unterstützen kann in unserer Arbeit, wenn er sagt, das ist ein tolles Projekt, da will ich mich engagieren.
Wir sind ein Podcast des ELM oder des ELM, aber wir haben noch nie wirklich über das ELM geredet. Stellen Sie uns dieses Haus doch mal vor. Wie viele Leute arbeiten hier? Was machen die so zum Beispiel? Also Sie müssen jetzt hier nicht jeden Job uns darstellen, aber so ein bisschen so die außergewöhnlichen Jobs vielleicht.
Na, wir haben derzeit etwas über 70 Mitarbeitende im Haus, die auf der Geschäftsführungsseite sich um, ich sag mal, die innerdeutschen Themen kümmern, die dort so bei sind. Wir haben Länderreferenten, die für unsere Partnerkirchen im Länderkontext zuständig sind, die auch immer ein Fachthema dabei haben und die mit ganz interessanten Projekten und Projektvorschlägen immer mal wieder um die Ecke kommen, die in Zusammenarbeit mit unseren Partnerkirchen gekommen sind. Und wir haben natürlich auch Mitarbeitende, was ich sehr spannend finde, die dann das, was wir aus den Erfahrungen unserer Partnerkirchen haben, in geeigneter Form in die innerdeutsche Kirchenlandschaft reinspielen, weil ich denke, gerade die Kirchen in Deutschland oder im globalen Norden können schon sehr viel auch lernen von dem, wie Kirche im globalen Süden funktioniert. Und das macht es ganz spannend, diese sehr unterschiedlichen Herangehensweisen aus den Kontinenten, wo unsere Partnerkirchen sind, das dann auch in den innerdeutschen Kontext zu spielen.
Mission ist ja eigentlich so ein alter Begriff eigentlich. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen was ändern, oder? Versuchen Sie hier neue Ideen, vielleicht auch einen neuen Namen irgendwann mal zu etablieren?
Also wir sind gerade in viele Organisationen oder Glieder der Kirche dabei, uns weiterzuentwickeln, uns zu modernisieren, Dinge neu aufzunehmen. Das Thema mit dem Missionsbegriff ist eine ganz spannende Frage, weil im innerdeutschen Kontext bei vielen Missionen eher negativ konnotiert ist, weil man ihn damit aus verbindet, zu sagen, na, der alte weiße Mann, der in den globalen Süden fährt und den Leuten dort vor Ort erklärt, wie es funktioniert. Das ist nicht unser Begriff oder unser Verständnis von Mission, sondern eher wirklich dieses Thema auf Augenhöhe mit den Partnern zu arbeiten, zu sehen, was ist deren Intention, was sind deren Probleme und wo können wir denen helfen, das zu machen. Und das gilt es entsprechend umzusetzen und auch zu verargumentieren. Im globalen Süden, und das habe ich im letzten Jahr bei dem Treffen mit unseren Partnerkirchen in Südafrika gelernt, ist der Missionsbegriff nicht so sehr negativ besetzt, sondern hat eher einen positiven Klang, auch im Kontext darum zu wachsen, also Leute zu missionieren im Sinne, ich überzeuge sie davon, dass der christliche Glauben für sie der richtige ist. Also das ist ein Spannungsfeld, das wir derzeit auch im Rahmen unseres Weiterentwicklungsprozesses diskutieren.
Ich treffe immer Menschen, mit denen ich mich stundenlang unterhalten kann, obwohl ich die nicht kenne, obwohl die ganz andere Ansichten haben, ganz woanders herkommen. Und wir erzählen einfach über irgendwelche Themen. Das ist doch hier wirklich spannend, Menschen meinetwegen aus Indien zu treffen, die einem Geschichten erzählen, die einem Einstellungen erzählen. Und man denkt, mein Gott, das ist interessant.
Das ist so, vor allen Dingen für jemand, der noch nicht so lange dabei ist, ist jede Unterhaltung, sei es mit Mitarbeitenden aus dem Hause oder auch mit Vertretern von Partnerkirchen, immer wieder was Neues. Und das Schöne ist, wie Sie es schon gesagt haben, die meisten oder eigentlich alle, auf die ich getroffen bin, haben was zu erzählen und wollen das auch erzählen und darüber diskutieren. Und man kommt immer an einem Punkt, wo man auch sagen kann, ist zwar jetzt nicht meine Meinung, aber man akzeptiert das Gegenüber in seiner Meinung und seiner derzeitigen Einstellung zu Themen. Und das macht es sehr spannend und führt bei mir häufig dann auch darüber, auch eigene Positionen zumindest zu hinterfragen und zu sagen, Mensch, kann an anderen Dingen nicht auch was dran sein und wie kriegt man das dann unter einen Hut?
Und jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Da werden uns mit Sicherheit auch ein paar junge Leute zuhören, die sagen, das Thema Mission klingt so spannend wie, weiß ich nicht, ein Taschentuch im Volkspark, keine Ahnung. Wie können Sie Leute motivieren, sich dem Thema Mission zu nähern? Und wie nähert man sich dem Thema Mission am besten?
Also eine sehr interessante Möglichkeit, sich dem Thema Mission oder auch der Arbeit im globalen Süden zu nähern, ist, gerade weil Sie von jungen Leuten sprechen, ist das Freiwilligenprogramm, wo also junge Leute für 12 Monate die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen, sich dort vor Ort mit den Thematiken und den Arbeitsweisen auseinanderzusetzen und auch zu lernen und zu verstehen, wie wir Mission verstehen, als Hilfe zur Selbsthilfe, zur Unterstützung, dort sich weiterzuentwickeln. Und nach dem, was ich in der kurzen Zeit zurückgespiegelt bekomme, gerade aus den freiwilligen Gruppen, ist, dass das eine sehr positive Erfahrung ist, bei allen Problemen, die auch dort sind, einfach mal für 12 Monate die Realität in den Ländern kennenzulernen und nicht, wie ich es vorhin schon gesagt habe, als Tourist die schönen Seiten mancher Länder. Und ich denke, das ist ein sehr guter Weg, sich dem Thema Mission zu nähern, ohne dass man gleich oder dass ich gleich die Erwartungshaltung habe, dass dann anschließend alle in der Kirche sich engagieren oder Pastoren werden oder sonst irgendetwas. Aber dieses Thema, wie geht ein Missionswerk heute mit diesem Missionsbegriff um, mit seiner Arbeit um, ist so ein Freiwilligenprogramm eine echt tolle Sache.
Verraten Sie uns zum Schluss noch, was steht heute alles noch auf Ihrem Programm? Was müssen Sie alles noch tun heute?
Na, ich habe jetzt noch 2 Termine mit Mitarbeitern aus meinem Bereich und heute Mittag eine Telco, also eine Videokonferenz, wie das Neudeutsch jetzt so schön heißt und auch durch...
Zoom, es heißt Zoom.
Ah, es heißt Zoom, okay, bei uns ist es auch Zoom, es gibt ja verschiedenste Themen mit unserem geschäftsführenden Ausschuss.
Raus aus der himmlischen Sphäre. Willkommen zurück auf der Erde.
Okay, da ist er wieder, Holger, erfolgreich wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen.
Neben dir, stimmt, da bin ich wieder.
Hallo Holger, wie war's denn?
Ja, schön, wie du gehört hast, alles gut. Dein Chef ist eigentlich ein sehr netter.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja, durchaus.
Das ist schön. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, uns zu verabschieden und zu sagen, den nächsten Podcast Mission Out of Control gibt's heute in 2 Wochen.
Dann wieder
auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Zu dem Thema.
Das sage ich noch nicht. Das sollen alle Leute mal reinschalten. Zwei Wochen sind wir wieder da. Das war Mission Out of Control mit Dirk Freudenthal.
Und Holger Trocher. Tschüss.
Tschüss. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission Out of Control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher. Jeden zweiten Freitag neu auf allen gängigen Podcast-Portalen.